Ja, danke Jesus Christus, dürfen wir jetzt dein Wort hören, Auslegung von deinem Wort. Danke, hast du Raphael geholfen bei seinen Vorbereitungen. Wir bitten dich, Herr, dass du mir jetzt Vollmacht gibst, zu uns zu reden, damit du kannst in unsere Menschenherzen hineinreden, zu jedem in seiner Situation. Amen.
So, guten Morgen miteinander. Danke für den wunderschönen Worship, der uns immer wieder reinnimmt, in diese Zeit vor Gott zu treten. Ich bin heute schon ein paar Mal darauf angesprochen, was soll das hier an der Hand? Ich hatte am letzten Freitag eine Handgelenkoperation, die war geplant, also nichts irgendwie Notfallmäßiges und scheint gut zu verheilen. Also ich habe gedacht, ich kläre das jetzt rasch anstelle es dann nachher einzeln noch ganz oft zu erklären. Aber ich will mich bedanken für alle, die gebetet haben. Wir haben ja in der Gemeinde wirklich so ein richtig tolles Gefäß, dass wir füreinander beten, auch am Gebetsabend. Wir sind am letzten Dienstag bei Jara Sedlacek. Vielen Dank, dass wir bei dir sein konnten in Leimen, dass wir voreinander einstehen können im Gebet und Gott in den Ohren liegen können, ob es jetzt um Gesundheit geht oder irgendwie sonst irgendwas, Privates oder im Geschäft. Es ist einfach so schön, dass man weiß, man wird getragen im Gebet. Wir sind ja heute Morgen immer noch in der dreiteiligen Predigtserie, danke, in der dreiteiligen Predigtserie zum Thema Gemeinde und kommen heute zum Abschluss. Wir sind ja in drei Etappen eigentlich durch das zweite Kapitel des Epheserbriefs. Besser gesagt, wir sind durch zwei gegangen, heute kommt die letzte Etappe. Und vor zwei Wochen war ja das Thema Grundlage der Gemeinde, neues Leben in Christus. Und das war so richtig reformatorisch, hatte dann auch gepasst zum Reformationsjubiläum, über das neue Leben als Grundlage in der Gemeinde, als Grundlage der Gemeinde. Und wir haben gesehen, wie Paulus das alte Leben aufzeigt und mit dem Neuen vergleicht und einfach diesen Vergleich macht, wie radikal unterschiedlich das ist. Wie wir vorher in diesem geistlichen Tod waren und dann aber durch Christus auferweckt worden sind, bestimmt zu einem neuen Leben. Und letzten Sonntag, Martin Buser hat es schon erwähnt, hat uns Dick eine Predigt darüber gehalten, was es für uns ganz praktisch bedeutet, wenn Menschen, die dieses neue Leben angenommen haben, gemeinsam unterwegs sind in der Gemeinde. Wir haben gehört von der Nähe durch das Blut von Christus, der Friede von Christus, der Christus, der Friede ist, und die Einheit als ganz wichtige Schlüsselelemente einer Gemeinde. Die Predigen kann man sich übrigens auf der Webseite anhören, wenn man mir denkt, oh, ich habe da einen Teil verpasst, ich möchte das nochmal hören und möchte auch ausdrücklich der Technik danken, die da jede Woche dafür sorgt, dass die Predigten auf der Webseite sind. Ich weiß, dass es auch noch ein Aufwand ist, der dazukommt am Sonntag. Ich lese jetzt den Predigttext für die heutige Predigt, für den letzten Teil des zweiten Kapitels des Epheserbriefs. Das sind die Verse 19 bis 22. Kannst du mir eins weiter? Merci. Epheser 2, 19 bis 22. Da steht: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Als ich so diesen Text das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, Paulus, war der eigentlich vor seiner Bekehrung wirklich Gesetzeslehrer und doch nicht irgendwie Immobilienmakler oder Architekt? Gell, wie er da so in diese Sprache reinkommt, Hausgenossen, Eckstein, Tempel, Wohnung. Das ist ganz wild, was er da in diesen Versen reinbringt. Und ich habe mich dann so gefühlt, als würde einen Paulus an der Hand nehmen, so würde er auf der Straße auf einen zukommen, hey, schau mal mit, ich muss dir etwas zeigen. Und dann führt er einen auf so ein Areal mit einem großen, schönen Gebäude. Und man sieht, ja, da wird schon lange dran gearbeitet. So die Steine unten, man sieht, die haben schon ein paar Jahre hinter sich. Man sieht auch einen auffälligen großen Eckstein, an dem irgendwie alles ausgerichtet ist. Und wie bei den Predigttexten an den zwei Sonntagen vorher, macht Paulus einen Vergleich von vorher und nachher. In der ersten Predigt war der Vergleich zwischen, ihr wart tot, aber jetzt seid ihr durch Christus lebendig geworden. Und dann in der zweiten Predigt, ihr wart weit weg und ohne Christus. Aber jetzt seid ihr nahe an Christus und durch Christus und ihr habt Zugang zum Vater. Und jetzt wieder im Vers 19, da sagt er, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, und dann die Umkehrfolgerung, ihr seid Mitbürger und Hausgenossen Gottes. Im Prinzip wird hier das gleiche Muster wiederholt, aber jeweils immer mit einem anderen Aspekt im Vordergrund. Und jetzt beim dritten Mal kommt Paulus auf diesen Aspekt der Bürgerschaft. Und die Bibel macht es uns hier etwas einfacher als im echten Leben, oder? Also wir haben ja hier hunderte von Bürgerschaften. Ich bin zum Beispiel Bürger von der Schweiz, aber auch noch den deutschen Pass. Ein anderer ist vielleicht Bürger von Frankreich, von Holland oder Kanada, was auch immer. Und wir lesen hier aber, dass es eigentlich ganz einfach ist, man ist entweder Fremdling und Gast im Reich Gottes oder man ist Mitbürger. Und der Unterschied zu unseren Mitbürgerschaften ist ja auch, ich bin als Schweizer geboren, habe automatisch den Schweizer Pass, aber im Reich Gottes ist niemand automatisch wegen seiner Geburt Bürger. Diesen Schritt muss jeder selber tun. Das ist ja das eine mit der Geburt, dass man nicht automatisch diese Bürgerschaft hat. Aber ihr habt vielleicht auch schon das andere gehört, wenn man sagt, ja, ich habe im Leben so viel Gutes getan, ich komme doch sicher in den Himmel, ich bin ja kein böser Typ, ich habe es gut mit den Leuten, ich spende, wenn irgendwelche Hilfswerke eine Anfrage schicken, so wie das jetzt auch gerade wieder so dran ist. Aber das ist nicht der Punkt, Gutes zu tun. Es gehört ja schon dazu, dass ein Bürger des Himmelreichs wegen seiner Dankbarkeit, wir haben das gehört, wegen seiner Dankbarkeit, dass er zu diesem Reich gehören darf, auch Gutes tut. Das gehört schon dazu. Aber nur Gutes zu tun, das reicht nicht, um ein Bürger des Himmelreichs zu sein. Stell dir vor, es kommt jemand in der Schweiz an die Grenze und sagt, ich finde Schweizer Schoki und Raclette super. Ich finde es wirklich super. Kann ich Bürger sein? Da würde man sagen, ja, so, jetzt mal Piano, oder? Also, du bist schon ein gern gesehener Gast, aber das reicht nicht, da gehört noch mehr dazu. Das heißt ja nicht, dass man dann gleich Schweizer wäre. Und gerade in der Schweiz sind die Anforderungen ja recht hoch. Also wir haben das ja auch bei uns. Wir kämpfen damit, alle diese Reglemente einzuhalten, was alles dazugehört, um Schweizer Bürger oder Bürgerin zu werden. Und um dieses Bürgerrecht im Himmel nochmal in den Fokus zu nehmen. Es reicht nicht, wenn man es ganz gut findet, was die Bibel über Liebe und Friede sagt. Und das hört man ja oft so. Ja, ich finde es super, die Bibel, da steht so viel Inspirierendes zu. zu Liebe, da kann man so viel mitnehmen. Das ist sicher ein guter Anfang, will ich gar nicht bestreiten. Aber es gehört mehr dazu. Wenn man irgendwo Bürger werden will, dann ist es eigentlich eine Botschaft, man setzt ein Zeichen und sagt, hey, ich mache da ganze Sache mit diesem Land. Ich will mich da identifizieren, ich gebe mich da rein. Oder habt ihr schon mal gesehen, dass bei jeder Schoki-Packung der Schweizer Pass dabei ist? Also ich nicht. Und sonst müsst ihr sagen, kauf mir die Schoki. Ein Bürgerrecht zu erlangen, das ist eine feste Entscheidung, die ein Zeichen nach außen ist. Wenn sich Menschen in der Bibel, wenn wir es in der Bibel lesen, wenn sich Menschen dazu entschieden haben, an Jesus als Sohn Gottes zu glauben, dann wurde das in ihrem Leben sichtbar. Ihr kennt ja die Geschichte, als Jesus das erste Mal zu Petrus und Andreas an den See geht. Und die Geschichte geht ja nicht so, dass Jesus zu ihnen herantritt und sagt, hey, ihr beiden dort, folgt mir nach. Und der Petrus sagt, hey Jesus, was du zur Liebe sagst, das finde ich so inspirierend, wirklich. Mach weiter so, tief da. Das ist ja ganz anders, oder? Die lassen ihr Netz liegen und machen so wirklich, wir reden ja von der Umkehr, oder? Und die machen das wirklich buchstäblich, werfen das Netz hin und folgen Jesus nach. Und ich glaube, das ist wirklich so exemplarisch, dass wahrscheinlich Petrus und Andreas gleich dann den Pass fürs Himmelreich bekommen haben. Und Petrus schreibt dann später, hat er sicher nochmal durchdacht, hey, was ist jetzt da genau passiert? Hat er das im ersten Petrusbrief nochmal formuliert? So, eins weiter. Gibt ab. Er sagt in 1. Petrus 2, Verse 9 bis 10, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, und jetzt ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das heißt, die Bürgerschaft des Himmelreichs, da gehört noch so viel mehr dazu. Und es führt auch dazu, wie Paulus schreibt, verkündigt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, wenn ihr zu diesem Volk gehört. Und wenn wir noch andere Beispiele in der Bibel anschauen, wenn Leute zum Glauben kommen, wenn sie umkehren, ich habe jetzt einfach Petrus und Andreas herausgepickt, man könnte auch andere nehmen. Zum Beispiel Paulus, oder? Der hat da diese Erscheinung von Jesus und er änderte schlagartig sein Leben, wirklich radikal. Anstelle die Gemeinde zu verfolgen, fängt er an, die Gemeinde zu stärken. Anstelle die Christen umzubringen, ist er interessiert, sie weiterzubringen im Glauben und dass sie wirklich feste Bürger werden im Himmelreich. Das ist so eine Verheißung, die für die Bürger des Himmelreichs da ist, für die Gemeinde. Nicht nur Mitbürger zu sein, sondern wir lesen es dann im Vers 19, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und ich fand das Bild letzte Woche von Dick so gut, oder mit dem Kreuz, als er gesagt hat, je näher wir beim Kreuz sind, desto mehr Nähe ist da. Und das stimmt, die Nähe untereinander kommt immer mehr unter dem Kreuz, aber die Nähe zu Gott selbst, das ist auch eine Folge. Hausgenossen von Gott zu sein, das ist Gemeinde. Wenn Jesus den Tempel, als er da in Jerusalem unterwegs war, da spricht er manchmal vom Tempel als Haus des Vaters. Und wenn wir jetzt Hausgenossen von Gott sind, dann ist die Schlussfolgerung, dass die Gemeinde der Tempel Gottes ist, eigentlich ganz naheliegend. Und das ist der zweite Fokus von unserem Text heute. Kennt ihr das, wenn man in den Ferien ist zum Beispiel und man geht in eine große Kirche rein? Und dann geht man da rein, oder? Es gibt dann schon noch diese Warnschilder, die sind etwas unromantisch und vielleicht kommt noch so ein Giftjob, wo man sich auch fragen kann, ob das jetzt sein muss. Auf jeden Fall, wenn man sich da durchkämpft, kommt man in die Kirche und dann kommt irgendwie so ein Gefühl der Ehrfurcht. Ja, ein Gefühl der Ruhe auch, ein Gefühl der Stille, Geborgenheit. Ich denke da zum Beispiel an den Petersdom in Rom. Gut, wenn jetzt sind recht viele Touristen dort, aber das ist so ein massives Gebäude. Man kommt da rein und man sieht sogar, dass die Leute, die nicht irgendwie religiös oder so sind, dass auch sie irgendwie merken, dass es irgendwie, da muss man sich anders verhalten als am Bahnhof, oder? Irgendwie kommt diese Ehrfurcht einfach automatisch so durch die Architektur und durch die Geschichte wahrscheinlich auch, was in dieser Kirche alles passiert ist. Und wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert. Und wenn uns das heute so geht, dann müssen wir uns mal vorstellen, wie das wohl den Ephesern gegangen ist. Die glaubten, dass in einem Tempel, oder die Heiden, die glaubten, in einem Tempel, da ist der Gott und ich gehe dorthin und dann habe ich Nähe zu diesem Gott, der ist in diesem Gebäude. Und bei den Juden ja übrigens auch. Ich habe auch noch eine Folie mitgebracht. Der Tempel links, das ist eine Nachbildung vom Artemis-Tempel in Ephesus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Paulus zu den Ephesern schreibt, die an die Gemeinde, die vorher Heiden waren, bin ich mir ziemlich sicher, dass die ganz genau wussten, was es mit diesem Artemis-Tempel auf sich hat. An dem hat man 100 Jahre gebaut und es galt als eines der 7 Weltwunder der Antike. Also zusammen so mit den hängenden Gärten von Babylon und dem Koloss von Rhodos und was alles dazukommt. Und die Juden dachten wahrscheinlich bei diesem Text an den prächtigen herodianischen Tempel in Jerusalem, so ein richtiger Prachtbau. Die waren absolut state of the art, wenn man so will. Und ich glaube, dass ein Tempelbesuch damals noch zigmal mehr, 10, 20 Mal mehr Ehrfurcht ausgelöst hat, als wenn wir heute in eine Kirche gehen und das allein durch die Architektur irgendwie so ehrfürchtig wirkt. Wenn die Leute wirklich glaubten, hey, da drin, da ist mein Gott. Und jetzt kommt Paulus mit dieser Botschaft und sagt, hey, ihr seid als Gläubige Teil von einem Bau, der zu einem heiligen Tempel heranwächst. Also wahrscheinlich die in Ephesus noch neu im Glauben waren, für die war das vielleicht schon fast ja, sehr irritierend wahrscheinlich. So, was meint er jetzt, heiligen Tempel? Wir haben doch da den Artemis-Tempel und das können doch nicht wir sein. Was soll das? Aber wenn Paulus von der Gemeinde als Tempel spricht, dann meint er ja nicht etwas Geografisches. So diese Ruinen kann man heute noch anschauen. Er meint nicht etwas Geografisches, sondern er meint die Menschen, die Gemeinde ausmachen. Jeder Einzelne ist ein Baustein von diesem Tempel. Ich glaube, es ist so eine Angewohnheit von uns Menschen, dass wir uns so an etwas Geografischem festklammern, an etwas Geografischem, etwas, was man sieht. Wir reden ja auch davon, wir gehen in die Gemeinde, wir streichen den Boden der Gemeinde neu. Und eigentlich, wenn man so das im Sprachgebrauch hat, ist es eigentlich gar nicht so weit weg wie das, was die Heiden in Ephesus gedacht haben. Deshalb denke ich, dass uns dieser Vers auch herausfordert und dass wir uns bewusst werden und aufpassen, sich die Gemeinde nicht geografisch zu denken primär, sondern sich vor Augen zu halten, hey, die Gemeinde, das sind die Menschen, die untereinander, unter dem Kreuz Nähe haben, Kontakt haben, untereinander und zu Gott. Und doch ist die Gemeinde nicht einfach ein loses Konstrukt, oder? Wenn ich jetzt mich habe, bin hier irgendein Baustein, stelle mich hin und da kommt der Stefan und ist auch ein Baustein, stellt sich irgendwo hin. Das wird ja nichts, oder? Da schafft man wahrscheinlich nicht mal irgendwie ein zweites Stockwerk. Gut, bei Stefan wahrscheinlich, da habe ich Zuversicht, dass du, dass es sogar mehrstöckig sein wird. Aber, Paulus macht uns in diesem Bibeltext ganz klar, was die Grundlegung der Gemeinde ist. Dass nicht jeder irgendwie ein Steinchen ist, der irgendwo rumsteht, sondern dass es ein klares Fundament hat. Er spricht da vom Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Oder die ganzen Apostel, was wir gelesen haben in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Das sind ja Menschen, die haben sich zu 150% für die Gemeinde investiert und haben gerungen und geschaut, dass die Lehre von Christus, dass die nicht abhanden geht, dass sie nicht verfälscht wird, dass sie nicht auf eine schiefe Bahn kommt, sondern sie haben geschaut, wenn sie Gemeinden gründen, dass sie Kontakt haben und mit ihnen ringen und sagen, hey Leute, ihr seid auf dem falschen Weg, schaut, ihr habt einen Knick in der Optik, ihr müsst auf das und das achten. Und sie haben ja diese Briefe geschrieben, oder? Das halbe Neue Testament besteht ja aus Briefen, was uns ja heute ein Riesensegen ist. Oder wenn wir lesen, was die Korinther alles manchmal verbockt haben und Paulus das korrigiert, das hat ja zig Millionen, Milliarden Menschen im Nachhinein auch gesegnet, dass Paulus sich diese Zeit genommen hat. Und er ist sicher auch von Gott dazu inspiriert worden, diesen Brief zu schreiben. Aber dass sie sich investiert haben in die Gemeinde und diese Lehre reinhalten wollten, ich glaube, deswegen kann man davon sprechen, dass der Tempel auf dem Grund der Apostel und Propheten gebaut ist. Und doch sind es nicht nur die Apostel. Ich habe es schon ganz am Anfang mit dieser Illustration gezeigt, wenn man auf diese Baustelle kommt. Da ist auffällig ein großer, schöner Eckstein. Ein Eckstein, auf den alles gegründet ist, an dem sich das gesamte Bauwerk orientiert. Der Eckstein war in der damaligen Architektur so der erste Stein, der gelegt wurde. Die Breite, Länge und Höhe des Ecksteins waren maßgebend dafür, wie sich der Rest des Gebäudes entwickelt hat. Ohne Eckstein ging und geht nichts. Das heißt, das, was die Gemeinde definiert und formt, in welche Richtung es geht, welche Ausprägungen, ist die Tatsache, dass Jesus Christus der Eckstein ist. Und es ist gut, dass wir uns an der Lehre der Apostel orientieren, dass wir fleißig diese Schriften lesen, die von Gott inspiriert worden sind. Wir können auch dankbar sein, dass sich das Christentum, das hat sich ja extrem rasant ausgebreitet, oder? Mit dem Römischen Reich, können wir dankbar sein für all diese Geschwister vor uns, die so Arbeit geleistet haben. Und doch ist es nicht Paulus und Petrus, auf die wir bauen, sondern auf Jesus als Eckstein. Und ich glaube, die Lehren der Apostel, das muss man sich immer so im Hinterkopf behalten, müssen so verstanden und gelesen werden, dass zentral als Eckstein Jesus Christus als Sohn von Gott, nicht irgendein Mensch, sondern als Sohn von Gott und Erlöser festgehalten wird. Und ich glaube, man kann das wirklich so radikal sagen, wenn Jesus als Eckstein und Fundament des Tempels, der Gemeinde aufgegeben wird, fällt das ganze Konstrukt zusammen. Und die ganze Mühe ist eigentlich nichts wert. Und ich glaube, dass diese Tatsache, Jesus als Eckstein, wirkliche Konsequenzen in unserem Leben auch hat. Wenn wir festgestellt haben, dass jeder von uns, jeder, der in der Gemeinde ist, zur Gemeinde gehört, ein Baustein des Tempels ist, dann sind wir, und das lesen wir auch in der Bibel so, lebendige Steine und müssen uns ab und zu hinterfragen in unserer Position in diesem Tempel. So ein paar Fragen, die einen herausfordern. Wenn ich Mitglied dieses Tempels bin, ist Jesus der Eckstein meines Lebens? Baue ich auf ihn auf? Bin ich Teil von diesem schönen Gebäude, wo schon Jahrhunderte, Jahrtausende daran gearbeitet bin? Oder bin ich ein Stein, der irgendwo hier selber etwas versucht zu bauen? Und man kann sich auch immer prüfen und vor Augen halten, ist Jesus der Eckstein unserer lokalen Gemeinde, der FEG Leimental? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da dürfen wir nicht nachlässig werden und immer wieder prüfen, worauf bauen wir auf. Sind es unsere Ideen? Versuchen wir selber noch einen Mini-Tempel zu bauen mit unseren eigenen Ausprägungen, das vielleicht gar kein Tempel mehr wird, sondern sonst irgendwas? Folgen wir Jesus konsequent nach, wie Petrus und Andreas auch diesen Entschluss gefasst haben, Jesus nachzufolgen als Eckstein? Und ist mir das wichtig, was auch Jesus wichtig ist? Weil wenn Jesus der Eckstein ist und alles an ihm ausgerichtet ist und es an seinem Willen, dem Willen von Gott ausgerichtet ist, dann heißt es, dass ich als Baustein mir das als Maßstab nehmen soll, als Vorbild. Und es sind Fragen, die herausfordern. Es sind Fragen, wo es wahrscheinlich auch manchmal nötig sein wird, eine leichte Korrektur im Lebensweg einzuschlagen, so wie auch die Gemeindeglieder, wo Paulus geschrieben hat. Der hatte manchmal wirklich ganz bewusst jemanden herausgegriffen und hat gesagt, so wie der lebt, das geht wirklich gar nicht. Das haben wir im ersten Korintherbrief. Und dann im zweiten Korintherbrief lesen wir so schön, dass sich dieser Mensch, dass er sein Leben überdacht hat, dass er Konsequenzen daraus gezogen hat, dass er umgekehrt ist. Und wir müssen nicht verzweifeln, wenn wir sehen, ach, da ist irgendwas nicht im Reinen oder ich baue da an meinem eigenen Tempel. Aber es ist vielmehr ein Grund, wieder die Nähe zu suchen. Die Nähe am Kreuz, die Nähe untereinander, die Nähe zu Gott. Auch die treuesten Apostel, das lesen wir in der Bibel, sind von Zeit zu Zeit auch vom Weg abgekommen oder hatten etwas eine spezielle Prägung. Ich lese gerade die Apostelgeschichte durch und dort lernt ja Petrus, dass die Heiden auch zu diesem Volk Gottes gehören. Und dann später in der Bibel lesen wir, dass dann Petrus dann doch wieder mit den Heiden mal nicht zusammensitzen will und nur mit den Juden Kontakt hat. Und da sagt Paulus dann, hey Petrus, zieh das konsequent durch. Du hast es offenbart bekommen, dass die Heiden auch zu diesem Tempel gehören. Also brich diese Mauern ab und hab Kontakt mit diesen Heiden und hab sie lieb. Und vielleicht ist das Petrus auch ein bisschen so erstmal komisch reingekommen. So. Sag mal, ich war ja der am See. Du hast ja da später erstmal die Gemeinde verfolgt und so. Aber ich glaube, Petrus hat mit einer Portion Demut das bestimmt auch eingesehen und ist vom Heiligen Geist überführt worden, dass das, was er da macht, dass es nicht gut war. Er hat einen leichten Knick eingeschlagen. Aber die Botschaft von Jesus als Eckstein ist ja nicht nur seine, die uns herausfordert, aber es ist vor allem auch eine mutmachende und hoffnungsvolle Botschaft. Wenn die Gemeinde wächst, und ich meine jetzt bewusst nicht nur die Lokalgemeinde hier, sondern die globale Gemeinde. Wenn sie wächst, dann ist das deswegen so, weil Jesus mitten unter ihnen, mitten unter uns, an der Arbeit ist und Menschen als lebendige Steine zu diesem Bauwerk hinzufügt. Dann ist Christus an der Arbeit, um uns reifer zu machen, zu reiferen Christen und heiliger. Das heißt, dass wir immer mehr verändert werden in das Ebenbild von Jesus, so wie es Gott bestimmt hat für den Menschen. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt. Da steht im Vers 22, durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und das ist der letzte Teil dieses Gedankengangs, den wir hier im zweiten Kapitel haben. Und Paulus erinnert die Leser daran, die früher Heiden waren und nichts mit Gott am Hut hatten, nichts mit Gottes Volk, was er bis dahin noch exklusiv das Volk Israel war, sagte, hey, auch ihr, durch ihn werdet auch ihr mit erbaut. Und ich finde das eine mutmachende Botschaft. Das heißt eigentlich, wenn du Jesus als Eckstein aufgenommen hast in deinem Tempel, wenn du ein lebendiger Stein in dieser Gemeinde bist, dann trifft eigentlich all das, was Paulus im zweiten Kapitel ausgesagt hat, auf dich zu. Du bist Mitbürger des Himmelreichs und kannst der Zukunft hoffnungsvoll entgegenschauen. Du bist ein Hausgenosse von Gott und kannst mit ihm Kontakt haben. Du bist eingesetzt in diesen Tempel, in dieses riesige, schöne Bauwerk, der seine Gemeinde ist. Und wir haben ja hier in unserer lokalen Gemeinde, in der FEG Leimtal, ganz verschiedene Arten von Menschen, verschiedene Herkunft, verschiedene Bildung, was auch immer. Wir haben vielleicht Christen, die noch frisch im Glauben sind, oder Christen, wo schon die Familie seit Urzeiten Christen waren und sich jedes Kind dann natürlich wieder neu für Jesus entschieden hat. Vielleicht denkst du, dass so Vorzeigechristen, dass die schon viel weiter sind und ja, dass die so viel mehr erreichen können. Die Gedanken können aufkommen. Ich kenne sie von mir. Aber auch hier wird Jesus als Eckstein zu einer tröstenden Botschaft. Wir sind alle gemeinsam unterwegs in diesem Tempelbau und alle sind ausgerichtet an Jesus als Eckstein. Alle zusammen bauen an einem schönen Gebäude, das Gott gefällt und wo Gott drin wohnt. Es ist ein heiliger Tempel, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und diese Zusage, die geht an alle Gläubigen. Wenn du glaubst, dann ist der Geist Gottes mit dir, ist in dir. In Römer 8, Vers 16, da schreibt Paulus den Römern, der Geist Gottes bezeugt im Innersten des Menschen, dass er ein Kind Gottes ist. Ein Kind Gottes zu sein, in der Familie von Gott zu sein und in seinem Haus zu leben. Ich finde das so eine kraftvolle Botschaft. Wir haben ja das Alte Testament. Wir lesen da so viel darüber, wie eine Distanz war zwischen dem Volk Israel und diesem heiligen Gott. Wenn wir daran denken, wie Mose auf den Berg Sinai ging, um mit Gott zu sprechen, um das Gesetz zu empfangen, dann wurde die ganze Erde erschüttert. Und über der Stiftshütte zeigte sich die Herrlichkeit Gottes am Tag als Wolkensäule und in der Nacht als Feuersäule. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich das so im Hinterkopf hat, wenn wir dann im Neuen Testament lesen, durch ihn werdet ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Muss man sich vorstellen. In der Wüste hatten die Stiftshütte und da war es ganz klar, was ist unheilig und was ist heilig, wer darf da rein in das Allerheiligste. Das ist eine Botschaft, ihr werdet erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ich glaube, für die Juden muss das umwerfend gewesen sein, fast nicht vorstellbar. Und wie man in der Wüste von außen gesehen hat, diese Wolkensäule oder die Feuersäule, wo man gesehen hat, hier ist die Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, da sind auch wir dazu gerufen, ein Licht in dieser Welt zu sein, wo man sehen kann, hey, dort ist die Herrlichkeit Gottes. Dort ist der Geist Gottes am Werk. Dort in dieser lokalen Gemeinde oder bei diesem Gemeindeglied, da offenbart sich die Herrlichkeit von Gott. Da ist eine Wohnung Gottes im Geist. Und ich fand diesen Aspekt der Feuersäule so spannend, weil Jesus sagt in der Bergpredigt, sagt er etwas zum Licht. Er sagt da in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, und ich glaube, wenn wir das im Hinterkopf haben, dann dürfen wir einfach einstimmen in das Gebet, das Paulus der Gemeinde in Ephesus mitgibt. Das sind Kapitel 3, 20 bis 21. Und ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung vor, als Schluss der Predigt. Paulus schreibt dort, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Ja, Herr, und so wollen wir auch heute Morgen vor dich kommen. Und wir sind dir dankbar für diese Gnade, die wir empfangen dürfen, dass wir ein Teil von diesem Tempel sein dürfen. Was für eine umwerfende Botschaft. Teil des Tempels, Mitbürger im Himmelreich. Und du siehst, dass wir herausgefordert sind in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Ja, immer wieder dich, Jesus, als Eckstein anzuerkennen. Und so schenk uns Weisheit und die Kraft und auch die Demut, dass wir auf unserem Weg manchmal einen kleinen Knick machen müssen, um wieder auf den rechten Weg zu gehen. Und stärke auch den Zusammenhalt bei uns untereinander in der Gemeinde. Einfach mit diesem Bewusstsein, hey, wir haben das gleiche Fundament, wir bauen am gleichen Bauwerk mit und dass du, Jesus, der Eckstein bist. Amen.